Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran.
Geschichte wird gemacht, die Radiosendung gegen das Vergessen. Diesmal 1848. Verbrüderung soll unsere Losung sein.
Es geht voran.
Über die ArbeiterInnenorganisation von 1848.
Es geht voran.
Hallo, ihr seid wieder mal in einer Geschichtssendung gelandet. Und ich hoffe, es schalten nicht direkt wieder alle ab, weil ich hoffe, ihr habt es beim letzten Mal bekommen. Da hatten wir nämlich das Thema 1848, Revolutionen fallen nicht vom Himmel. Da ging es uns nämlich darum, was überhaupt zu so einer Revolution geführt hat, weil kein Mensch sagt, heute machen wir Revolution. Aber da wollen wir jetzt nicht noch lange drauf rumreiten, sondern zu unserem heutigen Thema kommen, weil 1848 war nicht nur so die bürgerliche Revolution der Reichen, sondern es hat gleichzeitig auch noch einen Nebeneffekt gehabt, nämlich die Arbeiter und Arbeiterinnen haben sich zum ersten Mal organisiert. Deshalb haben wir unseren heutigen Titel auch gewählt. Das war eine Losung aus dieser Zeit. Verbrüderung soll unsere Losung sein.
Vorab aber wollen wir noch einen groben Überblick machen zu den revolutionären Ereignissen 1848 und 1849. Angefangen hat die revolutionäre Bewegung in Europa, wie schon öfters, in Paris. Dort war schon Ende Februar, war die Revolution erfolgreich und wurde die Republik ausgerufen. Dann die zweite große erfolgreiche Revolution hat in Wien stattgefunden, im März, ein paar Tage vor Berlin. Da in Wien wurde dann auch die Regierung gestürzt und ins Exil geschickt. Ebenso in Berlin dann am 18. März, wo die Revolution stattgefunden hat und die alte Regierung abgesetzt wurde und erstmal eine neue hinkam. Allerdings war die radikalsten Aufstände nicht in Berlin oder Preußen oder Wien, sondern eher in Baden. Da hat es schon im April einen republikanisch-demokratischen Aufstand gegeben, also richtige Freischaren, das sind bewaffnete Gruppen durchs ganze Land gezogen, durch ganz Baden und haben versucht, die Republik einzuführen.
Vielleicht kann man da auch noch was hinten andere historische Komponente reinbringen, weil das ist nicht das erste Mal, dass es in Baden war. Zu Zeiten der Bauernkriege war auch Baden mit die fortschrittlichste Gegend, was man heute vielleicht nicht mehr unbedingt so direkt sieht.
In Baden hält auch die Revolution am längsten an, also sind am längsten die Kämpfe am Laufen bis zum 23. Juli 1849, da komme ich dann gleich nochmal kurz dazu. Jedenfalls im Mai ist das Paulskirchenparlament nach einer Wahl in Preußen zusammengetreten. Das waren viele Professoren hauptsächlich und kaum Arbeiter in dem Parlament, kaum Bauern, ein Bauer war dabei. So ist in Preußen eine Nationalversammlung zusammengetreten, da sah es ähnlich aus mit der Verteilung. Übrigens waren auch keine Frauen dabei. Über den Sommer weg gab es ganze Menge von Aufstände und Kämpfe, die lasse ich jetzt hier mal aus. Wir kommen dann wieder zu den ersten ganz großen Rückschlägen. Revolution war Anfang November in Wien. Da hatten dann schon die gegenrevolutionären Truppen gewonnen am 1. November, sodass dort die Revolution dann beendet war. Ein Monat später, Anfang Dezember, wurde auch die preußische Nationalversammlung vom König aufgelöst. Dann war da die Revolution auch zu Ende. Deswegen heißt es auch ganz oft Revolution von 1848 für Österreich und für Preußen. Allerdings ging es in anderen Landesteilen noch ein gutes Stück weiter, nämlich zum Beispiel das Paulskirchenparlament hat noch fortexistiert, das hat in Frankfurt ja getagt. Dort wurde im Mai nach einigen Niederlagen politischer Art die Reichsverfassungskampagne gestartet. Das sollte für das gesamte Reich, also für alle deutschen Staaten außer Österreich in dem Falle, eine Verfassung durchgesetzt werden. Der König hat die Kaiserwürde abgelehnt für das Reich und dann sind einige Kämpfe ausgebrochen. Was heißt ausgebrochen? Die Leute sind auf die Barrikaden gegangen, haben wieder auch richtig Barrikaden gebaut, richtig gekämpft. vor allem in Baden wiederum, aber auch in Sachsen, in der Pfalz und im Rheinland hauptsächlich. Übrigens erfolglos, aber es waren harte Kämpfe. Am 18. Juni schließlich ist das Restparlament, das vorher von Frankfurt nach Stuttgart geflohen war, militärisch aufgelöst worden von württembergischen Truppen. Und am 23.07. schließlich hat dann die Festung Rastatt kapituliert. Dort waren die letzten demokratisch-republikanischen Kämpfer, hatten die Festung verteidigt. Dann war die Revolution auch beendet von den Kämpfen her. Noch kurz vorweg auch was zu den groben politischen Gruppen. Man kann die in drei große Gruppen einteilen, nämlich einerseits Demokraten und Demokratinnen, das sind der linke Flügel, die unterstützen die Revolution ganz eindeutig und wollen eine politische und soziale Veränderung durchführen. Die zweite große Gruppe sind die Liberalen, die Revolution wollten sie eigentlich nicht, haben sie aber zeitweise unterstützt, bekommen aber immer mehr Angst vor den Arbeitern, die angeblich an ihr Eigentum wollen, an das von den Kaufleuten und Unternehmern, und nähern sich dann den Konservativen an. Die Konservative gibt es natürlich weiter, das sind die alten traditionellen Kräfte, die den Absolutismus weiter haben wollen. Die Grenzen sind da fließend, genauso fließend sind sie auch bei der Arbeiterbewegung und Arbeiterinnenbewegung, die sehr bunt und vielfältig war, noch nicht richtig organisiert, sodass wir uns auf ein paar Punkte konzentrieren müssen, nämlich einmal auf die Entwicklung in Berlin, dann eher die frühe Phase und zum dritten tendenziell die Arbeiter und Arbeiterinnen, die sich organisiert haben.
Ja, und um ein bisschen was mal aufzuzeigen, was denn nun die Reichen eher wollten, haben wir nun ein Lied Mächtel Möchtel für euch.
Die Revolution der Bürger. La Revolution des Bourgeois. 1, 2, 3. Der Mächtel, Mächtel und möchte an die Macht. Ich mache Techtel, Mächtel, bis ich so weit gebracht. Ich baue mir Eisenbahnen und glühend fließt mein Stahl. Ich bin dabei zu planen, die Wirtschaft ganz global. Ich habe schöne Schiffe, die fahren übers Meer. Sie fürchten keine Riffe und niemals sind sie leer. Ich habe Kolonien, die Menschen und das Land. Lass aus dem Boden ziehen, was immer sich dort fand. Und schaff's in meine Werke und mache daraus Waren. Profit ist meine Stärke, wenn sie zu Markte fahren. Doch große Transaktionen tun sich nicht richtig lohnen. Herrschen Fürst und Kaiser, verdient man keine Häuser. Feudale Prachterhaltung hemmt meine Machtentfaltung. Das Recht, nachdem wir dürsten, vermasseln uns die Fürsten. Die kleinen Potentaten halten sich Mini-Staaten und mit den vielen Landen lasst sich nicht richtig handeln.
Die Zölle, für uns die reinste Hölle, die vielen kleinen Steuern, Exporte sehr verteuern.
Ich klebe im Spinnennetz alten Gesetze, die sind der reinste Hohn für freie Produktion. Darum, im Sinn des Handels,
ja,
bedarf es eines Wandels,
ja,
im Falle eines Falles. Manage ich eben alles. Und auf das Fortschritt schwingen, schwing ich mich endlich auf, das Alte zu bezwingen, ehe ich das Neue auf. Ich bin der Mächtel, Mächtel und ich verrat euch was. Ich mache Techtel, Mächtel, denn Macht macht mächtig Spaß.
Der kommunistische Proletarier der untersten Stufe zerstört durch physische oder moralische Gewalt die Werkstatt oder die Fabrik des Brotherrn, vernichtet Schlösser und Kasernen des Landesherrn. Der subtilere Kommunismus des Proletariers der Bildung bewegt sich instinktmäßig in der boshaften, kaltblütigen, vollkommen herzlosen Vernichtung der Ehre und des guten Namens aller derjenigen Personen und Verhältnisse, an welche sich seiner Meinung nach die Erhaltung und des Rechts des Bestehenden knüpft. Der bestehende Staat, die bestehende Kirche und Gesellschaft sind die höheren Güter der christlichen Menschheit, gegen welche sich das aller göttlichen Gesinnung und namentlich auch aller deutscher Ehrenhaftigkeit und treue, freie Proletariat instinktmäßig verschworen hat und die es zu vernichten trachtet. Unerhörtes ist geschehen und noch Unerhörteres wird vielleicht geschehen. Wo ist das evangelische Volk, das die verwahrlosten, von Gott entfremdeten Massen mit dem Mut der alles überwindenden Liebe vor dem Verderben heidnischer Rauheit und heidnischen Frevels bewahrt?
Ja, da stellt sich doch die Frage, was hat diesen christlichen konservativen Herrn so sehr erschreckt? Zum Beispiel die 10 Gebote der Arbeiter.
Erstens, du sollst arbeiten. Zweitens, du sollst keine Müßiggänger neben dir. Drittens, du sollst keine Sklavenarbeit verrichten. Viertens, du sollst den gerechten Lohn für deine Arbeit finden. Fünftens, du sollst keinen Hunger leiden. Sechstens, du sollst nicht in zerrissenen Kleidern einhergehen. Siebtens, du sollst dich deines Lebens freuen. Achtens, du sollst in Ehren leben. Neuntens, du sollst dein Ohr verschließen vor den Pfaffen. Zehntens, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Kommen wir zum 18. März, zu dem Tag, an dem die Revolution stattgefunden hat.
Wohlgemerkt in Berlin stattgefunden hat.
In Berlin natürlich, ja. Es war so, dass es schon vorher natürlich, die Tage vorher durch den März durch, immer wieder Unruhen gab und Volksversammlungen und Aufstände, vor allem seitdem die Information aus Wien und Paris kam, versammelt sich immer wieder das Volk und fordert einige Rechte ein. Zum Beispiel am 10.3. gab es eine Volksversammlung in Berlin, also 8 Tage vor der Revolution, wo die Pressefreiheit eingefordert wurde, die Generalamnestie für alle politischen Gefangenen und so weiter. Oder in derselben Zeit etwa ist auch ein Flugblatt kursiert, ein anonymes, mit überschrieben Adresse der Arbeiter. Da wurde an den König appelliert, dass er die Arbeitslosigkeit und die Not abstellen soll. Also der König solle das machen, weil gegen die Kapitalisten und Wucher, wie es in dem Flugblatt heißt, helfen nur ein paritätisch besetztes Arbeitsministerium. Paritätisch heißt, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen da Vertreter reinwählen, genauso wie die Unternehmen und die Regierung.
Aber da waren wahrscheinlich wieder die Frauen wie üblich ausgeschlossen.
Es wurde nicht durchgesetzt. Also. Ja. In der Zeit auch ist es so, dass das Militär immer brutaler gegen die Aufläufe, gegen die Versammlungen vorgeht. Es gibt da mehrere Tote und Verletzte. Also richtig aufgereizte, richtig heftige Stimmung in Berlin. Am 18.3. schließlich muss der König morgens Zugeständnisse machen. Er lässt eine eingeschränkte Pressefreiheit und ruft auch so ein ständisches Parlament verfrüht ein.
Vielleicht noch zu erklären, was ein ständisches Parlament ist. Das heißt, das war zu dem Zeitpunkt die Bevölkerung in 3 Stände, nämlich den 1. Stand den Klerus, den 2. Stand die Adligen und den 3. Stand, ja, das gemeine Volk, wo dann halt von den ganz Reichen bis hin zu den armen Arbeitern alles zusammen drin versammelt waren. Und jeder dieser Stände hatte ein Drittel des Parlaments zu besetzen. Das war natürlich von den Verhältnissen, wie sie in der Bevölkerung waren, nicht gerade gerecht.
Also der König gesteht es zu, die verfrühte Einberufung und so. Und dazu gibt es dann auch vor dem Schloss in Berlin eine Volksversammlung, die anfänglich vor allem vorne mit Hochrufen und Feiern von vor allem gut gekleideten Menschen, also wahrscheinlich Kaufleute, bürgerliche Menschen, richtige Feiern, aber das kippt relativ zügig. Schon im Hintergrund waren Arbeiter mit Minen, da heißt es in so Berichten, mit Minen, die ausdrücken sollen, und was bringt uns das Ganze, die ganze Pressefreiheit. Deswegen kommt es dazu schließlich, dass so gegen Nachmittag rum das Militär den Platz räumen soll und auch vorgeht gegen die Volksmenge. Dann fallen 2 berüchtigte Schüsse, da wurde niemand verletzt, aber die Stimmung und das Gerücht geht durch, dass der König und das Militär das Volk verraten hätte und die Zugeständnisse quasi dann mit Militär wieder zurück. Dann geht es Schlag auf Schlag, es werden Barrikaden gebaut, innerhalb von wenigen Stunden insgesamt in Berlin über 900 Barrikaden, also eine ganze Menge. Häuser werden abgedeckt, Eckhäuser vor allem, und die Dachziegeln oben auf den Häusern aufgeschichtet, sodass, wenn das Militär unten vorbeikommt, man einen Ziegelhagel auf die abgehen lassen kann. Und dann so gegen 16 Uhr gehen auch die heftigen Kämpfe los. Das Militär will natürlich wieder Ruhe und Ordnung herstellen, völlig klar. Aber erst als es Artillerie einsetzt, mitten in der Stadt Artillerie einsetzen, das muss man sich auch mal vorstellen, gibt es gewisse Erfolge für das Militär, allerdings hauptsächlich in besseren Vierteln, wo sowas wie eine Neutralität der Bevölkerung herrscht zwischen Militär und den Aufständischen. Alle anderen Stadtteile kann das Militär nicht zurückerobern, ist ziemlich gefrustet darüber und die Soldaten schießen wild um sich und erschießen alle möglichen Leute, die sich zeigen, auch Unbeteiligte, foltert Gefangene, erschießt Menschen, die sich gerade ergeben haben, also Menschen, die auf den Barrikaden standen und die sich ergeben haben, werden erschossen und plündern auch Läden und Wohnungen und alles Mögliche. Dem geht es ganz anders, nämlich zuerst müssen sie natürlich mit improvisierten Waffen kämpfen, die haben ja kein so ausgebildetes Militär-Dingens gehabt. Aber wenn die Gefangene machen, entwaffnen sie die Soldaten und lassen sie üblicherweise wieder laufen. Außerdem bewaffnen die Aufständischen sich auch so, dass sie im Berliner Adressbuch nach den Wohnungen von Offizieren gucken und dort dann die Waffen abholen. Oder auch in Theatern gab es immer Waffenlager und so, und das räumen sie alles auf. Sodass schließlich am Morgen vom 19.3. die ganze Nacht durch wird gekämpft, die militärische Lage letztlich unentschieden ist. Aber der große Vorteil von den Aufständischen ist natürlich, dass die große Sympathie bei ihnen ist. Ein großer Konsens besteht, dass das Militär irgendwie provozierend und ziemlich scheiße drauf war, um das mal deutlich zu sagen. In Berlin selbst, aber auch von außerhalb rücken zum Beispiel Maschinenbauer, die vor der Stadt waren, mit ganzen Gruppen in die Stadt und kämpfen mit. Und in Frankfurt an der Oder und in Breslau stehen ganze Menschentrauben am Bahnhof und warten, bis sie mit den Zügen zu den Kämpfen nach Berlin fahren können, Ständischen mitzukämpfen. Das heißt letztlich, politisch ist die Lage für den König und für die alten Kräfte vernichtend und das Militär zieht sich ganz zurück aus der Stadt, komplett. Es fliehen auch einige von den Obern, allerdings der König wollte nach Potsdam fliehen, aber er gerät so in den Vorbereitungen in einen Leichenzug der Aufständischen, die Leichen bei den Barrikadenkämpfen gerade in den Schlosshof tragen und dort halt so eine Leichenschau quasi machen. Sie zwingen dann den König auch dazu, den Hut zu ziehen, was der König als eine ziemliche Demütigung empfängt. Allerdings die Forderung, dass der König zurücktreten soll, taucht auch jetzt nicht auf. Auf den Barrikaden haben hauptsächlich übrigens Arbeiter und Arbeiterinnen gekämpft. Um einen Einblick zu bekommen, hört ihr jetzt einen kurzen Ausschnitt aus der Totenliste.
»33 Unbekannte. Ein Brauer, ein Kaufmann, ein Bergreferendar, ein Lederwarenfabrikant, ein Eisenbahninspektor, ein pensionierter Wachtmeister, ein pensionierter Grenzaufseher. Trönicke, 39, Seidenwirkergeselle, Schulz, 15, Lehrling, Elisabeth Gliesche, 28, Werpel, 28, Arbeitmann, Goldmann, 18, Malergehülfe, Trost, 38, Schuhmachermeister, Adeline Behm, 29, Arbeitsfrau, Müller, 50, Bäckergeselle, Altekopf, 28, Arbeitsmann, Knickenberg, 32, Tischlergeselle, Mengel, 22, Buchbinder, sowie 25 Tischlergesellen, 18 Schlosser, Schmiede und Maschinenbauer, 8 Schneider, 7 Schuhmacher, 5 Frauen, mehrere Maurer, Buchbinder, Handlungsgehilfen, Hausknechte.
Wir hatten gerade schon gehört, dass in Berlin hauptsächlich Arbeiter und Arbeiterinnen gekämpft haben. Das war übrigens überall so, dass die große Masse der Kämpfenden, die mit der Waffe in der Hand gekämpft haben, Arbeiter und Arbeiterinnen waren und ein relativ geringer Prozentteil Mittelschicht oder bürgerliche Schicht.
Ich meine, wen wundert es? Das waren einfach mehr Leute. Das war wirklich die Masse schlechthin der Leute, die da gelebt haben. Ne?
Es gibt aber auch so Berechnungen, wie repräsentativ das ist. Und da sind zum Beispiel ungelernte Metallarbeiter mit 210% überrepräsentiert. Also es sind deutlich mehr Anteile.
Das heißt, sie sind einfach mutiger.
Ja. Ja, haben vielleicht auch weniger zu verlieren oder sind entschiedener in der Sache oder wie man das auch sehen will. Jedenfalls, also Arbeiter und Arbeiterinnen ist da noch ein sehr breites Feld. Wir wollen jetzt ganz kurz so ein paar Felder aufzeigen, wer denn was für Arbeitergruppen und Arbeiterinnengruppen es gibt. Da ist zum ersten zu nennen die ländliche Arbeiterinnenschaft. Die haben auch in einigen Gebieten Aufstände gemacht, haben die ihre Grundherren, ihre Herren, wo sie Abgaben zahlen müssen, dazu gezwungen, die Abgaben ganz loszulösen, also dass sie nichts mehr zahlen müssen oder die Höhe zu senken. Sie haben teilweise die Grund- und Rentbücher zerstört, also wie bei den Webern. Da konnte dann immer nachvollzogen werden, welche Rechte, welche genauen Rechte, also wie viel Geld jetzt jeder Bauer und jeder Landarbeiter zu zahlen hatte oder nicht.
Da gibt es vielleicht auch eine Parallele zu heute. Es gab mal zum Beispiel auch mal eine Reihe von Anschlägen auf Ausländerbehörden, und die auch nur einen Zweck hatten, sie sollten einfach die Materialien dazu vernichten, damit halt die Menschen einfach nicht weiter verfolgt werden können.
Eine andere relativ bedeutende Gruppe, also von der Menge her, ist das Gesinde, der sogenannte, vor allem die häuslichen Dienste, Dienstboten, Dienstbotinnen, das sind Dienstmädchen, die im Haus sind, und Hausdiener und so Leute. Die sind allerdings kaum organisiert. Es verwundert nicht, weil sie ja wirklich sehr stark eingebunden sind in die Abhängigkeitsverhältnisse. Sie fordern dann auch konsequenterweise hauptsächlich Schutz gegen Tyrannei durch die Herren und vor allem mehr Freizeit. Die hatten üblicherweise einmal in 14 Tagen Nachmittag frei oder so, also und sonst 24-Stunden-Schichten. Eine weitere Gruppe sind die vorher schon angedeuteten Maschinenbauer, die ja aktiv auf den Barrikaden mitgekämpft haben in Berlin in der Nacht vom 18. auf 19.3., Dann wohl eine von den Aktionen her ziemlich bedeutende, finde ich jedenfalls sehr wichtige Gruppe, sind die Erdarbeiter in Berlin. Da kann man auch wirklich Erdarbeiter sagen, weil in Berlin es keine Frauen gab. Die waren mehr oder weniger so ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen des 19. Jahrhunderts, die in Berlin so etwa nach der Revolution 6000 Leute umfasst haben.
Also das waren dann mehr oder weniger die Ärmsten der Armen, die noch irgendwie ein Einkommen hatten.
Das waren Arbeitslose, die dann auf Kosten des Staates eingestellt wurden, vor allem auch, um sie ruhig zu stellen.
Klar. Wie viel anders funktioniert hat, da hören wir dann gleich noch was zu.
Ja, nämlich jetzt. Und zwar, die galten üblich, die hatten sehr großen Ruf dazu, als müßiggängerische Radaubrüder zu gelten. Also
das ist das ja, was momentan auch versucht wird, da aufzubauen über Sozialhilfeempfänger und so weiter, sie einfach prinzipiell wieder schlecht zu machen.
Faul und dann auch noch aufmüpfig, so genau. Den Ruf hatten die damals auch. Das kommt wahrscheinlich auch daher, weil die ziemlich aktionsorientiert waren. Die sind auf die Straße gegangen, haben ihren Unmut geäußert und haben, wie das üblich war damals und übrigens auch heute noch für arme Leute, relativ schlechte Kleidung angehabt. Und die Erdarbeiten, die sie ausgeführt haben, ist eine harte Arbeit, da werden die Klamotten auch nicht besser. Das heißt, das Auftreten von denen ist einfach den normalen bürgerlichen Leuten suspekt. Die haben sehr weit draußen gearbeitet, vielleicht so viel noch zum Hintergrund, in den Rehbergen zum Teil, das ist im heutigen Wedding, das liegt aber weit außerhalb der Stadt, das sind 2 bis 3 Stunden Weg.
Damals lag das weit außerhalb der Stadt.
Damals, ja. Außerdem war die Arbeit ziemlich sinnlos, die haben einen Berg abgeholzt, so Sandberge und Sandhaufen versetzt, eigentlich wusste niemand genau für was. Und dann ist natürlich klar, dass die Motivation zu arbeiten ziemlich gering ist. Außerdem, was dann noch letztlich dazu kam, ein ziemlich charismatischer und wie es in den Quellen heißt, sympathischer junger Mann, ein 19-jähriger Ex-Student, nämlich Gustav Adolf Schlöffel, hat sich um die gekümmert, ist zu denen rausgegangen und wird sehr schnell zu ihrem Sprecher und fängt an, sie zu politisieren und zu organisieren. Die fordern dann zum Beispiel permanent und konsequent das direkte Wahlrecht, also das nicht über, wie in den USA heute ist, zum Beispiel indirektes Wahlrecht, da wird gewählt und dann hat man Wahlmänner oder Wahlfrauen heute, aber damals nur Wahlmänner, die dann die Abgeordneten wählen, sondern die fordern direkte Wahl, wie wir das heute hier kennen. Und nachdem die Volksbewaffnung nicht umgesetzt wurde, Am 19. März wurde zwar eine Bürgerwehr eingerichtet, aber die waren hauptsächlich bürgerliche und nur ganz wenige Arbeiter drin.
Also bürgerliche, muss man sagen, das waren eher dann die Reicheren. Also das, da muss man sich nicht vorstellen wie heute Mitbürger, sondern das waren damals eher die reicheren Leute.
Ja, Kaufleute, Geschäftsbesitzer, große Handwerksmeister, Fabrikunternehmer, Professoren und so. Jedenfalls haben die dann zur Selbsthilfe gegriffen und haben sich halt selber bewaffnet. Da ist dann auch so der Mythos entstanden, dass irgendwelche radikalen Demokraten in Berlin auf die Plätze stehen, Trommelwirbel loslassen und rufen, Rehberger raus, die Freiheit ist in Gefahr. Und dann sind die angeblich gekommen und haben die Freiheit gerettet. Das ist aber mehr Mythos.
Die Erdarbeiter, die Rehberger.
Ja. Ja. Ja, genau. Gut, das war natürlich schon ziemlich gefährlich für die Leute, die die Revolution nicht haben wollten, die schon von vornherein keine wollten und jetzt irgendwie so unruhige Menschen da zu haben. Die haben sehr stark drauf gesonnen, die Rehberger Erdarbeiter zu disziplinieren und zu befrieden. Das haben sie auch erfolgreich gemacht, nämlich in dem Sinne, da kommen wir später noch dazu, deren Sprecher Gustav Adolf Stöffel verhaftet haben, schon relativ früh, indem sie dann die jungen ledigen Arbeiter, die dort waren, die als besonders unruhig galten, entlassen haben, also wieder auf die Straße oder an die Ostbahn, die von Berlin nach Königsberg gebaut wurde, geschickt haben, also auch weit weg, Hauptsache raus aus der Stadt, und indem sie Akkordarbeit durchgesetzt haben, also dass einfach die Löhne runtergehen.
Maul halten durch Arbeit, das ist etwas, was vielleicht teilweise heute auch wieder der Fall ist, weil die Löhne immer weiter sinken, müssen die Leute immer mehr arbeiten, und wenn sie immer mehr arbeiten müssen, bleibt halt keine Zeit mehr dazu, um ein bisschen was Politik zu machen.
Historisch bedeutendsten Gruppe von Arbeitern und Arbeiterinnen während der Revolution 1848, nämlich zur Arbeiterverbrüderung. Die ist zustande gekommen. In Berlin gab es Ende März eine große Volksversammlung, die tumultartig geendet hat. Da wollte man sich einigen drauf, was die Arbeiter denn fordern. Die endet im Tumult, sodass dann ein paar Tage später ein paar wenige Arbeiter sich getroffen haben, die dann beschlossen haben, ein Zentralkomitee der Arbeiter zu gründen und die Organisierung der Arbeiter voranzutreiben. Also nicht ein großer wilder Haufen, man kann auch sagen ein großer direkter, aktiver Haufen, sondern die wollen halt eine Organisation aufbauen. Das wird dann auch gemacht. Mitte April ist das Zentralkomitee schon gegründet. Der Chef wird Stefan Born, das ist eine bedeutende Figur in dem Zusammenhang. Die fordern sehr starke soziale und ökonomische Sachen, weniger politische Sachen. Im August, so um die Monatswende August, September 48, findet in Berlin das sogenannte Arbeiterparlament statt. Das hat das Zentralkomitee einberufen. Da nehmen 35 Arbeitervereine, heißt es da noch, teil, auch von außerhalb von Berlin, und gründen dann die Arbeiterverbrüderung, die den Anspruch hat, reichsweit, also für ganz Deutschland, inklusive Österreich und die Arbeiterinteressen zu vertreten. Die Organisation ist im Groben dreigliedrig. Ein Lokalkomitee gibt es unten, wo die Arbeiter direkt sich organisieren. Dann ein Bezirkskomitee, wo die Lokalkomitees und koordiniert werden. Da gibt es übrigens dann auch eine Sektion zur Vertretung der Interessen von Arbeiterinnen, wird nachher noch wichtig. Und schließlich ein Zentralkomitee, das die Vertretung nach außen macht und die Zeitschrift Die Verbrüderung rausgibt. Die Ziele sind im Groben Selbstorganisation der Arbeiter und Arbeiterinnen, das ist das große Ziel. Außerdem Unterstützung der Bürgerlichen, also wieder der großen Handwerker und so weiter, beim politischen Kampf, bei der Durchsetzung von Demokratie und so weiter. Und dann des Weiteren noch die Vertretung von den Interessen, den sozialen Interessen von den Arbeitern. Das Letzte ist wohl auch das, wo am meisten Aktivitäten reingesteckt wurden, nämlich zum Beispiel haben sie dann für einen 10-Stunden-Tag gekämpft, haben für eine progressive Einkommenssteuer gekämpft. Das ist das, was gerade heute wieder ausgeführt wird, mehr oder weniger. Also so, dass wer weniger verdient, zahlt weniger Steuern und der Prozentsatz wird höher, je mehr verdient wird.
Also mehr oder weniger, wir nähern uns den Situationen an, die damals zur Arbeiterverbrüderung geführt haben.
Jetzt hier?
Ja, jetzt heute.
Ja. Ja, so kann man das sehen, klar. Außerdem wird damals auch gefordert, die Unterstützung von Invaliden und Kranken durch den Staat. Das wäre ja auch eine Unterstützung, wäre auch mal wieder eine Diskussion wert, ob man das ja auch einfordern sollte.
Ja, ist interessant, wie viele Parallelen es gibt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir bewegen uns zum Frühkapitalismus zurück. Und das ist ja genau die Zeit, 1848.
Ja. Und also gegen die Forderung waren damals auch die politischen zweitrangig eher. Also das Wahlrecht für Männer, für Frauen haben sie es nicht gefordert. Freizügigkeit, Volksbewaffnung, das stand zwar da, aber war nicht so bedeutend. Die Utopie, die eingefordert wird, geht in Assoziationen, sogenannten. Das heißt, alle Arbeiter eines Ortes vereinigen sich in der Arbeiterverbrüderung Lokalkomitee und wählen dort einen Assoziationsausschuss, der dann die Löhne mit dem Staat und den Unternehmern aushandelt und verteilt an die Arbeiter. Also das heißt, schlecht bezahlte Arbeiter kriegen das Gleiche, weil die besser bezahlten was abgeben. Das ist so ein Umverteilungsmechanismus. Aber das lässt sich natürlich kaum umsetzen. Es gibt zwar einige Versuche, zum Beispiel wird Lein von Weberinnen in Schlesien aufgekauft. Das wird dann von Arbeiterverbrüderung eigenen Fabriken weiterverarbeitet und dann über die Arbeiterverbrüderung vertrieben. Es gibt einen Gesundheitsladen in Berlin, es gibt eine Druckerei in Leipzig und so, aber so im großen Maßstab, wie sich das vorgestellt haben, gibt es nicht. Gab es nie die ganze Zeit durch. Insgesamt vielleicht noch den Hinweis kurz, waren in der Arbeiterverbrüderung in dem ganzen Gebiet 15.000 bis 20.000 Mitglieder vertreten, allerdings ohne Süddeutschland und Österreich und ohne das Rheinland. Also die hatten jeweils extra Organisationen. Und zur Vereinigung kommt es nimmer, weil dann die Revolution schon ziemlich zu Ende geht.
Ja, und wenn eine Revolution zu Ende geht, dann wird die allerletzte Schlacht geführt.
Den alten Mächten ist der Zahn gezogen. Das Bürgertum hat sie zurechtgebogen. Doch was war mit der neuen Gefahr, die da entstand? Das Volk, es hielt die Waffen in der Hand. Er kämpfte an des Bürgers Seite und scheute keinen Schuss. Und nach der Barrikadenzeit stand er Gewehr bei Fuß. Der Mann hat umgerührt, hat alles mitgemacht. Doch jetzt wird gegen ihn geführt die allerletzte Schlacht. Als Monster, der im Pulverdampf, wo ihn die Kugeln trafen. In dem allerletzten Kampf, da geht's um seine Waffen. Und er kam viel zu häufig vor, wie eine eigene Klasse. Bespuckte das Kanonenrohr, den Tod in diese Masse. Die letzte Schlacht,
gemacht, was viele sehr entsetzte. Doch immer nach der letzten Schlacht gab's eine allerletzte. Der kleine Mann hat rumgerührt, hat alles mitgemacht. Doch jetzt wird gegen ihn geführt die allerletzte Schlacht.
Die Arbeiterverbrüderung hat natürlich nicht irgendwie so im Raum gestanden, ohne irgendwas außenrum, sondern sie war natürlich eingebunden in alle möglichen politischen Auseinandersetzungen. Liberale und traditionelle, also so konservative Kräfte kann man außen vor lassen, da gab es keine jetzt größeren, bedeutenden Verbindungen und Zusammenarbeit, aber sehr wohl mit Demokraten und Demokratinnen.
Das viel waren dann die radikal Linkeren.
Die Linken, genau, die die Revolution unterstützt haben und die Demokratie wollten. Viele Arbeiter und Arbeiterinnen standen den demokratischen Clubs, so hat sich damals die demokratische Bewegung organisiert in Clubs, standen denen nahe, waren teilweise auch Mitglieder dort, haben mitdiskutiert, mitgesprochen. Es gab auch eine ganze Menge Doppelmitgliedschaften in Arbeiterverbrüderung und demokratischen Clubs. So kann man eigentlich sagen, dass die Arbeiterverbrüderung ein Teil der demokratischen Bewegung war, und zwar der Teil, der die sozialen Belange des Volkes vertritt, also im Wortsinn sozialdemokratisch. So richtig, also wörtlich genommen. Während in der Arbeitsteilung auf der anderen Seite die demokratischen Clubs und die Verbünde da eher so die politische Sphäre vertreten. Das erklärt vielleicht auch ein klein bisschen, warum die politischen Forderungen bei der Arbeiterverbrüderung ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Allerdings zwischen den beiden, zwischen demokratischen Clubs und Arbeiterverbrüderung, gab es große Spannungen. Zum Beispiel in Berlin beim zweiten demokratischen Kongress wollte Bonn, Stefan Bonn, der Vorsitzende, die Arbeiterverbrüderungsforderung, die die aufgestellt haben, auch für den demokratischen Club übernommen wissen. Das wurde ziemlich schroff abgelehnt. Unter anderem hat der Sekretär des demokratischen Zentralausschusses, Kriege hieß der, gesagt, ja, die Arbeiter wären ja unmündig. Also das hat natürlich zu relativ heftigen Verstimmungen geführt. Wir können ja mal kurz reinhören, was Masalub, ein Vertreter der Arbeiterverbrüderung, der auf dem Kongress anwesend war, dazu später schreibt.
Heute, wo in den Verhandlungen des Kongresses es sich herausgestellt hat, dass man nicht Lust hat, sich energisch mit der Umgestaltung der gesellschaftlichen Zustände zu beschäftigen, wo eine zweitägige Debatte über die soziale Frage erfolglos blieb, wo wir es hören mussten, dass man auch in der Demokratischen Partei, wenn man von der sozialen Frage spricht, an das dunkle Geheimnis ferner Jahrhunderte denkt und sich so selbst den Stempel der Unfähigkeit und des Mangels an Energie aufdrückt. Vertrauen wir keinem als uns selbst. Die Frage kann nur die sein, ob wir noch ferner unsere Kraft und unser Blut herleihen zu Kämpfen, die uns keine Siege bringen.
Tja, so sieht's dann aus mit dem demokratischen Club zum Teil. Allerdings muss man auch sagen, es gab auch andere Verhältnisse in Berlin. Zum Beispiel der Demokratische Club hat diejenigen Arbeiter unterstützt, die von der Ostbahn, ich habe ja vorher erwähnt, dass da die Arbeiter hin fortgeschickt wurden, da sind etwa 60% illegal abgehauen und wieder nach Berlin zurückgekommen. Die haben keinerlei Unterstützung mehr offiziell gekriegt in Berlin, und da hat der Demokratische Club die unterstützt mit Geld und Sachmitteln, und das hat wiederum dann sehr viel Sympathie den Demokratischen Club von Seiten der Arbeiter gebracht. Also es war so ein richtig gespanntes Verhältnis. Ähnlich gespannt, aber wohl weniger sympathisierend war auch das Verhältnis zwischen Arbeiterverbrüderung und Paulskirche. Wie anfänglich schon gesagt, gab es keinen einzigen Arbeiter und auch sowieso keine Frau in der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt.
Nichtsdestotrotz konzentriert sich die ganzen Feiern, die wir momentan zu 1848 erleben, auf eben jene Paulskirche, und das, obwohl sie eigentlich weder richtig demokratisch noch irgendwie vernünftig verteilt gewesen ist. Obwohl, da fällt mir ein, der Bundestag ist, glaube ich, auch nicht richtig verteilt. Da sind, glaube ich, auch die Beamten doch sehr stark vertreten. Also wieder eine Gleichheit zu heute.
Wahrscheinlich damals wie heute gibt es aber eben doch zwischen der Mehrheit der Bevölkerung und dem Parlament eine Verbindungslinie. Und zwar war die damals über linke Vertreter vom Demokratischen Club, die da reingewählt waren. Dazu gehört der Vater von dem Gustav Adolf Schlöffel, der vorher genannt hat, mit dem Rehberger zu tun gehabt hat. Der heißt Friedrich Wilhelm Schlöffel. Oder auch Wilhelm Wolf, das ist einer, der aus Schlesien kommt und sich sehr stark um die Belange der Weber und Weberinnen dort gekümmert hat. Aber endgültig vorbei ist das halbwegs gute Verhältnis zwischen Arbeiterverbrüderung und Paulskirche im Februar 1849. Dort wird eine Wahlgesetzvorlage diskutiert, also wie gewählt werden soll, in der alle Arbeitenden, alle, die in Brot und Lohn stehen, von vornherein von Wahlen ausgenommen werden. Das kann natürlich die Arbeiterverbrüderung auf keinen Fall zustimmen, droht mit dem offenen Bruch und will letztlich dann auch eine weiterführende Revolution. Wir können auch kurz reinhören über, übrigens, ja, ach so, vorweg muss ich natürlich noch sagen, die Paulskirche verabschiedet dann später ja das Angebot an den Kaiser, an den König Friedrich Wilhelm von Preußen, die Kaiserkrone anzunehmen. Das ist natürlich mit demokratischen und republikanischen Vorstellungen überhaupt nicht vereinbar. Und da wettert dann auch die Arbeiterverbrüderung wieder dagegen. Und genau da habe ich ein Zitat rausgesucht, wo wir mal reinhören können.
Die Glatzköpfe auf der Rechten erhoben sich und schwenkten die Tücher und riefen Hurra und hoch dem neuen Kaiser, dem Kaiser Kleindeutschlands. Aber durch die Brust der Männer aus dem Volke zuckte ein heftiger Schmerz um das verratene und zerrissene Vaterland, um die geschändete und verkaufte Freiheit. Gebrandmarkt in den Annalen der Geschichte wird diese Mehrheit des Parlaments bleiben. Geächtet der Augenblick, wo die parlamentarische Ohnmacht, welche mit Hohn das Volk behandelt, und vor der Gewalt im Staube kroch, auf den Sargdeckel der niederbombardierten Freiheit die goldene Krone des Erbkaisers stülpte.
Ja, man merkt, dass de facto das sogenannte schöne Paulskirchenparlament eigentlich mit der Bevölkerung relativ wenig gemein oder zusammengearbeitet hat. Bis hin, dass sie gar nicht wählen lassen wollten. Aber interessant ist mit Sicherheit auch mal die andere Seite zu sehen, wiefern denn zum Beispiel die Arbeiterverbrüderung, halt die größte Organisation, der ärmeren Leute, mit wirklich den Ärmsten der Armen umgegangen ist.
Die Ärmsten der Armen sind natürlich Bettler, Bettlerinnen, Wohnungslose, Prostituierte, auch Arbeitslose, also alle, die heute auch noch ziemlich stigmatisiert sind. Die Arbeitslosen sind aber schon im Grenzbereich, so ähnlich wie das heute auch noch ist. Es ist einfach erstaunlich, wie viele Parallelen das immer wieder gibt. Nämlich die Arbeiter und Arbeiterinnen damals konnten ja auch mal zeitweise arbeitslos werden und dann wieder in Brot und Lohn kommen. Das heißt, die Arbeiterverbrüderung hat sich dezidiert auch um die, die dann wieder arbeiten, gekümmert. Sie sind also angesprochen, auch die Arbeitslosen. Allerdings das Verhältnis zu den Rehbergern, zu den ehemaligen Arbeitslosen, die dann in Berlin in die ABM-Maßnahmen geschickt wurden, ist überaus gespannt. Das drückt sich nicht zuletzt auch in politischen Differenzen zwischen Stefan Born, dem Anführer der Arbeiterverbrüderung, und Gustav Adolf Schlöffel, dem Sprecher der Rehberger, aus. Ein frühes Beispiel für solche Spannungen ist vielleicht das Volkswahlkomitee in Berlin. Das wurde Mitte April gewählt, als es um die direkte Wahl wieder ging, wie vorher gesagt, also das Direktwählen. Das Volkswahlkomitee, wo Born und Schlöffel beide drin sind, noch ein Haufen anderer, schickt eine Petition an die Regierung Camphausen, eine liberale Regierung, die Merz-Regierung, für die direkte Wahl. Der lehnt das eindeutig und strikt ab und sagt, er tritt zurück, wenn das durchgesetzt wird. Dann
das war wohlgemerkt derjenige, der an die Macht gekommen ist durch die Barrikadenkämpfe im März. Das heißt also, eigentlich die Leute, die ihn dazu gebracht haben, die Macht zu haben, auf die hat er keinen Bock zu hören.
Ja, der gilt als der Liberale, der durch die Revolution dran gekommen ist und so, ja. Jedenfalls, dann springen eine ganze Reihe von Mitgliedern von der Forderung ab aus dem Wahlkomitee. Die Liberalen springen ab, natürlich alle Konservativen waren von vornherein nicht dabei. Aber die Mehrheit einigt sich auf eine Großdemonstration am 20. April, die jetzt geplant wurde. Allerdings ging dann der Druck von rechts weiter. Also das heißt, wurde gesagt, irgendwie, ihr macht hier Chaos und Aufstand irgendwie unberechtigterweise. Aufgrund des Drucks gehen dann wieder eine ganze Menge Leute raus, Organisationen raus, zum Beispiel die Studentenvereine, die Handwerksvereine, der Demokratische Club steigt dann auch aus dem Volkswahlkomitee. Und am 19.04., also einen Tag vorher, sagt auch das von Bonn geführte Zentralkomitee ab, die Demonstration. Also der weiß genau, dass dann die Basis gering ist und dass die Demo irgendwie ziemlich ins Wasser fallen wird. Natürlich hat Born das nicht irgendwie Schlöffel ausgerichtet, der sehr dafür war, die Demo durchzuführen, der die Position vertreten hat im Volk, ist noch nie was freiwillig zugefallen, das wurde alles erkämpft, man muss Druck machen für das direkte Wahlrecht und hat dann auch einen Aufruf geschrieben für die Demonstration, die er am 19.04. abends veröffentlicht hat.
Auf dem grünen Donnerstage wollen wir mit dem Ministerium Camphausen das Abendmahl feiern, auf das er gekreuzigt werde. Einst haben die Juden Barnabam freigegeben, um einen großen Volksaufwiegler und Revolutionär zu hängen, der jahrtausende lang als Gott verehrt werden sollte. Morgen wollen wir den Barabbas Camphausen nicht freigeben, um unsere Freiheit, die wir augenblicklich in den Volkswahlen verkörpert sehen, für immer zu retten. Darum traut nicht jenen Schriftgelehrten und Pharisäern im liberalen Club und jenen königlichen Knechten in den Wachstuben der Bürgerwehr, die euch alle erzählen, wie gut und vortrefflich der Barabbas ist und wie gefährlich jener politische Christus, das demokratische Wahlgesetz. Ans Kreuz mit Barnabas und Konsorten. Wir wollen ihm den Essigschwamm der bitteren Wahrheit reichen und dann kann er unseretwegen in das Paradies seines Privatlebens einkehren.
Die Demo findet dann also auch statt. Ob Schlöffel jetzt persönlich da war, weiß ich nicht. 1500 Menschen waren da, genauso viel Bürgerwehr stand auf der anderen Seite, aber 1500 Menschen ist natürlich wenig, wenn man eine Großdemonstration mit viel Druck machen will.
Wohlgemerkt, die Bürgerwehr, die ursprünglich mal auf der gleichen Seite waren, standen plötzlich auf der anderen Seite.
Allerdings groß passiert, habe ich nichts gefunden, dass jetzt zu großen Auseinandersetzungen kam. Es wäre auch ziemlich ziemliche Kamikaze-Aktion gewesen, wenn das so gewesen wäre. Aber die wichtige Folge ist, am 21.04. wird wegen der Demonstration Gustav Adolf Schlöffel verhaftet und drei Wochen später wird er verurteilt zu Festungshaft wegen Aufrührerei, eben wegen der Demonstration. Und da gibt es ganz wenige führende Demokraten und Demokratinnen und kaum einer von der Arbeiterverbrüderung, die sich auch nur irgendwie für die Freilassung von Gustav Adolf Schlöffel einsetzen. Es ist halt, man kann das vielleicht so zusammenfassen, man ist relativ froh, dass die Drecksarbeit irgendjemand anders gemacht hat, dass man radikalen, unbequemen Konkurrenten los ist, der eben die suspekten Erdarbeiter, die suspekten Subproletarier angeführt hat. Den ist man jetzt los. Zum Schluss kommen wir jetzt noch zum Geschlechterverhältnis in der Arbeiterverbrüderung und bei den Arbeitern und Arbeiterinnen. Man muss dazu sagen, dass der Lohn vom Arbeiter damals nicht gereicht hat, eine Familie zu ernähren. Oder dass zum Beispiel Kinder richtig ernährt werden könnten oder so. Das heißt, Frauen haben selbstverständlich mitarbeiten müssen. Oder was heißt mitarbeiten? Richtig arbeiten müssen in Fabriken. Deswegen war also Frauenarbeit ziemlich gängig, ziemlich normal. Allerdings haben die damaligen Unternehmer die Situation auch ziemlich ausgenutzt und haben den Frauen weit geringeren Lohn gezahlt als den Männern. Das heißt, insgesamt sind die Frauen in eine Rolle gedrückt worden von Lohndrückerei. Da konnten sie nichts für, sie mussten arbeiten. Die meisten wollten ja auch arbeiten, um zu überleben. Und sie wurden dann halt als Lohndrücker eingesetzt. Drückerinnen natürlich. Auch in der Revolution übrigens gab es das öfters. Die Zigarrenarbeiterverband, der Zigarrenarbeiterverband in Berlin, hat zum Beispiel das Verbot von Frauenarbeit gefordert in seinen Reihen. Das war auch in Wien. Schneider und Schlosser zum Beispiel, aber auch Buchdrucker und Schriftsetzer, also eigentlich die Avantgarde, wenn man so die üblichen Bücher dazu liest, hat im April 1848, also als die Revolution schon gut am Laufen war, gefordert, ich zitiere jetzt, Abschaffung der weiblichen Arbeiter bei den Maschinen und andere Manipulationen. Also da ist schon klar, dass auf Frauen das ausgetragen wird, was die Unternehmer angerichtet haben.
Ja, das sieht man ja auch. Also zwar gibt es heute nach unserem Arbeitsrecht zwar, dass Frauen das nicht mehr passieren darf. Fakt ist es natürlich was ganz anderes, dass immer noch Frauen gerade in den besser bezahlten Jobs viel, viel weniger sind, vertreten sind, prozentual. Und damit haben wir im Endeffekt genau das Gleiche, was wir auch früher schon hatten. Nur, dass sie halt wirklich definitiv in den schlecht bezahlten Jobs sich massiv ansammeln wie Putzfrauen. Das ist heute Standard. Und wenn mal eine Frau eingestellt werden soll, dann wird das oft auch abgelehnt damit. Sie könnte ja eventuell schwanger werden und eventuell danach einen Mutterschaftsurlaub haben. Und das, obwohl wir auch einen Vaterschaftsurlaub haben.
Auf der theoretischen Ebene hat es Bonn und die Arbeiterverbrüderung jetzt übrigens relativ sicher gesehen, dass die Frauen da nicht selber schuld sind, sondern dass das die Struktur ist, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Frauen in die Rolle drücken. Deswegen gab es ja auch die Ebene Vertretung der Interessen von Arbeiterinnen und den Aufruf an Frauen, dort beizutreten. Also in einigen Städten gibt es dann auch Nachweise, dass tatsächlich Frauen Mitglieder waren. Zum Beispiel in Königsberg, also in Ostpreußen, in Würzburg, in Berlin und in Leipzig. Aber praktisch war das nicht allgemeine Praxis. Also es war nicht irgendwie so ganz verbreitet. Überall, wo Arbeiter sich organisiert haben, waren Frauen auch mit dabei. Sondern vielmehr hat sich auch 1849 eine Frau bei Luise Otto, einer Frauenrechtlerin, beschwert über die Arbeiterverbrüderung, nämlich dass die Arbeiterverbrüderung Frauen aus den Assoziationen, ein schwieriges Wort, faktisch ausschließen würden und dass auch den Frauen planmäßig Arbeit verweigert werden würde, auch mit Hilfe der Arbeiterverbrüderung. So positiv vorher Luise Otto auf den Beschluss, dass die Interessen der Frauen der Arbeiterinnen mitvertreten waren, reagiert hat, so deutlich fordert sie jetzt auch ein, dass das auch Niederschlag finden muss in der praktischen Arbeit der Arbeiterverbrüderung. Da hat sie sogar in der Verbrüderung, in der Zeitschrift der Arbeiterverbrüderung, kann sie das sogar veröffentlichen. Das ist ja auch nicht gängig heute mehr, dass eine deutliche Kritik da veröffentlicht werden kann. Und appelliert in ähnlichem Sinne auch an den sächsischen Innenminister von 1849. Aus dem Appell hören wir jetzt auch mal einen kleinen Ausschnitt.
Sie wissen alle, dass unter den sogenannten arbeitenden Klassen die Frauen so gut wie die Männer für das tägliche Brot arbeiten müssen. Meine Herren, vergessen Sie die Fabrikarbeiterinnen, Tagelöhnerinnen, Strickerinnen, Näherinnen und so weiter nicht. Fragen Sie auch nach Ihrem Verdienst, nach dem Druck, unter dem Sie schmachten. Und Sie werden finden, wie nötig hier Ihre Hilfe ist. Und auch für Sie, meine Herren, auch für Sie, die ganz große Schar der Arbeiter, habe ich diese Adresse geschrieben. Auch Sie haben als das stärkere Geschlecht die Pflicht, sich des Schwächeren anzunehmen? Sind es nicht Ihre Frauen, Schwestern, Mütter und Töchter, deren Interessen es zu wahren gilt, so gut wie Ihre eigenen? Stattdessen hat es in Berlin geschehen können, dass die Fabrikarbeiter, die eine Verbesserung ihres Loses begehrten, darauf drangen, dass aus den Fabriken alle Frauen entlassen würden. Nein, geben Sie nicht zu, dass fortan noch das Elend Ihrer Töchter zwingen wird, noch Ihr einziges Besitztum, Ihre Ehre, da man Ihre Arbeitskraft verschmäht, an den lüsternen Reichen zu verkaufen. Dulden Sie nicht ferner, dass diese Schande im Geleit der Armut ist. Denken Sie nicht nur daran, wie Sie sich selbst, sondern auch, wie Sie Ihren Frauen und Töchtern Brot verschaffen können.
Also gespannt war das Verhältnis sicher zwischen Frauen, die ihre Rechte eingefordert haben, und der Arbeiterverbrüderung. Allerdings muss man auch sagen, dass es zumindest vereinzelt auch ziemlich solidarische Aktionen gab, wo Arbeiter und Arbeiterinnen zusammen gekämpft haben. Beispielsweise im August 1848 in Wien, als die revolutionäre Regierung versucht hat, den Frauenlohn zu senken, gab es eine große Demonstration mit viel Pogo und viel Öffentlichkeitswirksamkeit und so in Wien, die von Frauen angezettelt wurde, also von Frauen initiiert wurde und von Männern mitgetragen wurde. Dazu aber genaueres dann im nächsten Teil zur 1848.
Jetzt bleibt uns nur noch abschließend ein Lied, das 1848 nach den verlorenen Schlachten teilweise gesungen worden ist, trotz alledem.
Das war nach heißer Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber, da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem. Trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns, trotz alledem. Das ist der Wind der Reaktion mit Mehltau, Reif und alledem. Das ist die Bourgeoisie am Thron, der annoch steht, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Blutschuld, Trug und alledem, er steht noch und er rudelt uns wie früher fast, trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts, trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem, wir werden unsere Büchsen los, Soldaten wild, trotz alledem. Doch sind wir frisch und wohlgemut und zagen nicht, trotz alledem. Aus tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich, trotz alledem. Wir schütteln uns, ein garstiger Wind, doch weiter nichts, trotz alledem. Denn ob der Reichstag sich blamiert, professorhaft, trotz alledem. Und ob der Teufel reagiert, samt Huf und Horn und alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Dummheit, List und alledem, wir wissen doch, die Menschlichkeit behält den Sieg, trotz alledem. Was zerfällt, vertreten ihr, seid Kasten nur, trotz alledem. Wir sind das Volk, die Menschheit, wir sind ewig drum, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, so kommt denn an, trotz alledem. Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht, unser die Welt, trotz alledem.